Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Fantastic Brunch. Und wir unterhalten uns heute mit Katrin Nehm und Sarah Knofius, zwei Agentinnen von der literarischen Agentur Thomas Schlück. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden. Mögt ihr euch vielleicht selbst ein bisschen vorstellen? Katrin, magst du?
Ja. Hallo, ich bin Katrin von der Agentur Schlück. Vielen Dank für die Einladung. Schön, bei euch zu sein. Was gibt's zu sagen? Ich bin gelernte Buchhändlerin, bin jetzt seit, ich glaube, schon 2012 bei der Agentur Schlück und bin mit Leib und Seele Buchmensch.
Ja, ich bin Sarah Knofius. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren bei der Agentur Schlück und bin da zuständig für Belletristik und Sachbuch.
Ich glaube, was bestimmt viele interessiert ist, wie kommt man auf die Idee, Literaturagent zu werden? Also ich habe ja ein bisschen die Vorgeschichte, dass ich das mal geteilt habe. Ich war ja auch mal Literaturagentin und ich wurde das zumindest auf Partys mal erstmal gefragt, was ist das eigentlich? Und die zweite Frage war dann immer, wie kommt man darauf, sowas zu machen? Wie war das bei euch? Oder vielleicht fangen wir auch erstmal an, was genau machen Literaturagenten?
Stopp, kurze Frage. Du warst auf Party?
Hatten wir es?
Okay, jetzt gebe ich weiter, ja.
Das ist tatsächlich eine sehr gute und eine sehr umfassende Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann. Also ich glaube, man kommt nicht unbedingt darauf, das zu werden. Also man wacht nicht auf und denkt, ach, warum werde ich nicht Literaturagent? Beziehungsweise man kennt diesen Beruf eigentlich gar nicht so unbedingt, selbst wenn man viel mit Büchern zu tun hat. Ich bin da mehr oder minder zufällig drauf gestoßen, als ich in Seckbach war, auf der Buchhändlerschule. Da gab es so ein kleines Kapitel in Sortimentskunde, glaube ich. Da ging es um Literaturagenturen und was die so machen. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und dann später bin ich einfach ganz pragmatisch über die Stellenausschreibung daran gekommen. Ich war in einer großen Buchhandlung, die hat leider zugemacht und dann musste ich mich umorientieren. Und so ist es eigentlich durch Zufall, durch viel Glück gekommen bei mir. Genau, und Sarah kenne ich schon sehr, sehr lange. Schon seit, ich weiß nicht, seit 10 Jahren vielleicht.
Also schon vor den Agenturzeiten kannte ihr.
Ja, genau. Und ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, dass wir wen suchen und so kam das.
Ja, also das war auch Zufall. Ich war mit meinem Studium fertig und habe dann noch eine Ausbildung zur technischen Redakteurin dran gehängt, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Und da kam Katrin dann halt und sagte, du, wir suchen eine neue Volontärin. Und ich wurde genommen und dann nach dem Volontariat übernommen. Ja, also super. Der Beruf ist halt nicht so präsent, würde ich sagen. Also in letzter Zeit immer mehr, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nur durch Katrin, dass es diesen Beruf überhaupt gibt.
Was hast du studiert, Sarah?
Linguistik mit Spezialisierung auf Computerlinguistik und Germanistik. Und dann halt diese technische Redaktion, was im Grunde ja nichts anderes ist als Bedienungsanleitung schreiben.
Ich hätte mich gerade schon gefragt, was eine technische Redaktion ist.
Okay.
Ja, das, ich glaube, das technisch kommt daher durch diese ganzen Normen, die man da einhalten muss. Und ich habe es sehr gut abgeschlossen, aber es war überhaupt gar nicht meins. Es ist sehr, sehr dröge.
Wie war das denn bei dir, Natalia?
Wie ich auf die Idee gekommen bin, Literaturagent zu werden.
Ja.
Oh, das, ich glaube, damals war es tatsächlich, das ist schon lange her. Ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie lange, wahrscheinlich so 15 Jahre. damals war es tatsächlich sogar noch unbekannter. Da kamen Literaturagenturen eigentlich gerade erst auf dem deutschen Markt so richtig an. Also mit Ausnahme von wenigen großen, zum Beispiel auch Thomas Schlück, wo ihr natürlich zugehört. Und die waren damals noch hauptsächlich eine Drehscheibe, um englische und amerikanische Manuskripte nach Deutschland zu bringen. Also es gibt Literaturagenturen schon sehr lange, also auch schon lang im vergangenen Jahrhundert. Aber früher wurde das eben benötigt, weil man sich auf den Messen natürlich kaum ausgetauscht hat und es natürlich relativ wenig Verbindungen gab zwischen den amerikanischen und englischen Verlagen und den deutschen. Aber so in etwa vor 20 Jahren hat, glaube ich, einfach so die Manuskriptflut in den Verlagen und in Lektoraten weiter zugenommen, während sich gleichzeitig die Abläufe natürlich total verändert haben. Und während das Berufsbild des Lektors sich eben auch wandelte und eben nicht mehr man da saß, Manuskripte aussortierte, sich gründlich entschied, was will ich denn machen, und es dann beim schönen Glas Rotwein lektorierte, die Zeit immer knapper wurde, die Manuskriptflut immer größer, wurden Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, zu wissen, was wird in den Verlagen gesucht und was können die da für eine Art von Manuskripten, für eine Art von Autorinnen gebrauchen. Die da haben dann eben im Prinzip so einen Aufstieg erlebt, und wir waren so eine der frühen, die quasi nur deutsche Autorinnen vertreten haben, und sind im Prinzip ein bisschen durch den Zufall dran gekommen, weil es tatsächlich so war, damals hatte ja die Fantasy gerade auch einen großen Lauf. Über die Herr-der-Ringe-Verfilmung war es so, dass tatsächlich viele Verlage einfach suchten Bücher, die sich in eben diesem Tolkien-Rausch vermarkten ließen, weil in der Nachschau von Stan Nichols Orcs, das war so das Erste, was dann auf die Bestsellerliste kam, und dann kamen eben Markus Heitz mit den Zwergen und Bernhard Hennen mit den Elfen. Und tatsächlich war es so, dass ich bei Heine, ich hatte für die ein Praktikum gemacht und arbeitete frei für die, die haben mich gefragt, Mensch, du kennst doch jeden und seinen kleinen Hund in diesem Fantasy-Bereich, kannst du uns jemanden suchen, der auch noch sowas schreiben kann? Und das habe ich gemacht und habe jemanden gesucht und habe den dann eben auch vermittelt. Und als dann Bestseller wurde, haben die Julia Abrahams, mit der ich das damals zusammen gemacht habe, gesagt, na gut, dann machen wir es auch richtig, dann nennen wir das Ganze Agentur. Das war damals ein bisschen großspurig, so am Anfang hatten wir drei Autoren. Wir haben es dann halt lange nebenher betrieben, auf der einen Seite frei lektoriert, auf der anderen Seite eben so immer weiter in dieses Agentengeschäft versucht reinzukommen, manchmal mit ganz lustigen und mit ganz kuriosen Ergebnissen, aber langfristig tatsächlich dann doch relativ erfolgreich, und irgendwann stellten wir dann fest, ja, jetzt könnten wir von der Agentur leben, dann machen wir das doch.
Schön. Katrin, was hat sich denn deiner Meinung nach in den letzten Jahren so geändert an der Agenturarbeit? Gibt es da etwas, wo du sagen kannst, okay, das gab es vor 5 Jahren noch nicht?
Schwierig. Also ja, ich glaube, vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbuchbereich, da bin ich hauptsächlich tätig, habe ich beobachtet in den letzten Jahren, dass der Trend so ein bisschen weggeht von diesen Lizenzen, die wir groß verkaufen, also diese großen Jugendbuch-Romantasy-Sachen, so wie, weiß nicht, Die Rote Königin von Victoria Elfyard oder so. Das hat sich so ein bisschen verlagert, und ich habe den Eindruck, dass die Verlage inzwischen auch nach deutschen Autorinnen suchen, die ihnen sowas schreiben, und dass sie nicht unbedingt immer die große US-Lizenz dafür brauchen. Also vor ein paar Jahren haben wir eigentlich jedes Jahr mindestens 1, 2 große Jugendbuch-Fantasy-Titel verkauft, und das ist jetzt irgendwie nicht mehr so, habe ich den Eindruck.
Ist auch mehr so, dass Verlage gezielt auch sagen, wir suchen gerade das und das, habt ihr jemanden, der uns das schreiben könnte, oder?
Ja, total. Das hatten wir früher auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass deutsche Autoren gerade echt bessere Chancen haben, und natürlich verkaufen wir immer noch große Lizenzen und auch viele, aber nicht mehr ausschließlich.
Das führt ja auch gleich zur Frage, wie landet man denn bei euch als Agentur, als deutscher Autor?
Natürlich über Vitamin B, also indem man halt einen Autor oder eine Autorin kennt, die schon bei uns ist und empfiehlt. Das passiert sehr häufig. Da gucken wir dann natürlich auch sofort und gerne drauf, weil wir ja den Geschmack unserer Autoren eigentlich ganz gut einschätzen können. Aber auch ganz normal über den normalen Bewerbungsweg per E-Mail. Also da gucken wir auch schon immer sehr aktiv und gerne.
Wie sieht denn nicht... Denkt mir, das ist auch ganz interessant, wie sieht denn euer Berufsalltag aus? Also wenn ihr morgens ins Büro kommt, was macht ihr als erstes? Woraus besteht das meistenteils?
Also nach dem Kaffee E-Mails. Im Grunde läuft alles über E-Mails. Also ich konnte das vorher auch nicht glauben, wenn ich Katrin vorher mal gefragt habe, bevor ich bei den Schlücks angefangen habe. Allein um sich auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten, habe ich dann gefragt, wie sieht denn dein Alltag aus, was machst du? Und da kam dann die Antwort, eigentlich mache ich den ganzen Tag nur E-Mails. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber tatsächlich läuft das Hauptgeschäft über E-Mails. Natürlich trägt man es dann entsprechend im System ein, aber im Grunde ist alles über E-Mails. Also natürlich auch Anrufe, wenn man dann Lektor anrufen muss etc. pp., aber E-Mails, E-Mails, E-Mails.
Wenigstens kein Fax.
Wenigstens kein Fax, kein Telex, keine Trommel.
Das haben wir abgemeldet. Also das, da haben wir den Stecker gezogen und ich habe aber jetzt erst wieder gesehen, wir wollen es wieder anmelden aus irgendeinem Grund. Ich weiß
nicht, sehr, sehr schön. Prüft ihr, wie viele Manuskripte prüft ihr selber oder ist es so, dass wenn ihr neue Bewerbung von neuen Autorinnen bekommt, dass ihr die rausgibt und Gutachten erstellen lässt?
Wir prüfen alles selbst. Wir haben keine Praktikanten oder dergleichen. Wir schauen uns alles direkt sofort selber an.
Wow, also weil ist doch wahrscheinlich, könnt ihr in etwa sagen, wie viele in der Woche oder im Monat bekommt in Bewerbungen?
Also ich habe den Eindruck, es ist mehr geworden in den letzten paar Jahren. Also gerade auch dieses Jahr, weil die Leute natürlich
Zeit hatten, ja.
Genau, nee, also in den letzten Wochen gerade hatte ich den Eindruck, dass es sehr viel geworden ist. Ich kann es jetzt gar nicht so runterbrechen, vielleicht 20 Bewerbungen die Woche. Im Kinder- und Jugendbuchbereich. Also ich bekomme alles, was Kinder- und Jugendbuch und New Adult ist. Und meine Münchner Kollegin prüft dann Roman und Sachbuch. Das ist dann auch nochmal ein ziemlicher Teil. Und alles, was Fantasy ist, schustert sie dann auch zu mir rüber. Also wir haben so eine Prüffrist von 6 bis 8 Wochen. Meistens schauen wir es uns eher an. Manchmal schaffen wir es eben auch nicht, jetzt wenn gerade die Messezeit ist. Brauchen wir schon mal ein bisschen länger, aber doch, wir schauen uns alles selber an.
Und wie sieht denn die optimale Bewerbung aus? Gibt man da als Autor, als Autorin ein Projekt ab? Schickt man eine Projektliste mit?
Also ich würde sagen, erstmal mit einem Projekt bewerben, gerne eine Ideenliste mit dabei, damit man sehen kann, was es da noch so in der Schublade gibt vielleicht. Aber jetzt nicht 10 Manuskripte in einer E-Mail. Also dann schon eins raussuchen, dann höchstwahrscheinlich das, mit dem man am zufriedensten ist. Und wie gesagt, gerne eine Liste dazu mit Ideen, aber erstmal auf eins beschränken. Aber so eine optimale Bewerbung gibt es da auch nicht. Also die sind ja alle ganz unterschiedlich.
Dann andersrum gefragt, was denn ein absolutes No-Go bei der Bewerbung?
Da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Also wir haben eigentlich festgestellt, es gibt jetzt nicht unbedingt das Ausschlusskriterium. Wir haben überlegt, wie denn eine wirklich furchtbare Bewerbung aussehen müsste und uns fiel da eigentlich nicht so wirklich was ein. Also wir sind, glaube ich, relativ umgänglich. Es gibt jetzt nichts, womit man uns sofort abschreckt. Also
jetzt muss ich aber doch mal fragen, habt ihr auch irgendwo gespeichert die absolut entweder lustigsten Bewerbungen, die ihr bekommen habt, oder die lustigsten Nachrichten, die ihr auf eine Absage hinbekommen habt? Wir hatten das früher. Ich habe immer gedacht, also wenn ich irgendwann in Rente gehe, veröffentliche ich das noch.
Wir haben auch so
auf jeden Fall. Ja, früher, als wir noch viel per Post bekommen haben, hatten wir so einen Ordner, so ein Mäppchen, wo das dann drin war und an schlechten Tagen haben wir es dann immer rausgeholt und dann bisschen drin geblättert. Jetzt kriegen wir eigentlich alles nur noch per E-Mail, von daher kann man dann einfach nochmal im Archiv schauen. Aber doch, es gibt da schon wirklich schöne Stilblüten.
Nur per E-Mail? Also ich habe ja eine Zeit lang den Knauer Fantasy Instagram-Account betreut und es ist keine Seltenheit, dass man da eine Sprachnachricht, Instagram, das ist ja nur eine Minute lang, die man das schicken kann, eine Sprachnachricht hat, die einfach nur lautet wie, wollen Sie mein Buch veröffentlichen? Ja.
Bring die Leute nicht auf Ideen, wir haben Instagram erst seit einer Woche oder so.
Sprachnachricht fluten.
Ja, ich habe neulich auch eine sehr schöne Facebook-Diskussion mitbekommen, bei der dazu geraten wurde, wenn man sich bewerben möchte bei Verlagen oder Agenturen, vorab anzurufen und zu fragen, ob man das Manuskript hinschicken darf. Woraufhin ich drunter geschrieben habe, das ist einfach eine Klo-Idee, weil was soll ich denn als Lektorin darauf antworten oder als Agentin? Nein, sie dürfen mir kein Manuskript schicken.
Also das klaut einfach wahnsinnig viel Zeit. Und wir haben ja auf der Webseite stehen, wir gucken uns alles gerne an, schicken sie und dann brauchen wir nicht nochmal eine Nachfrage, darf ich schicken? Natürlich, schicken sie. Alles schicken, aber bitte nicht anrufen.
Ja, das Problem ist ja auch, dass man dann meistens nicht denjenigen erwischt, der es dann letztendlich prüft. Und dann höre ich mir 10 Minuten den Pitch an und gebe es dann weiter an Kollegin XY und dann hat es niemandem irgendwas gebracht. Also nee, das ist tatsächlich eine veraltete Ansage. Also ich weiß, wir hatten mal einen Ratgeber über Agenturen und wie man sich bei Agenturen bewirbt. Und da stand das, glaube ich, leider drin, bitte vorher anrufen und fragen, so wie das auch in irgendwie Bewerbungsratgebern steht, bitte vorher das Unternehmen anrufen, damit man schon mal einen Eindruck hinterlässt. Nein, bitte nicht, weil in der Regel ist es ein schlechter Eindruck, den man mit sowas hinterlässt, beziehungsweise, also es hilft nicht, vorher anzurufen.
Ja. Soll das so, dass Natalia weg ist?
Nee, das passiert manchmal. Bestimmt. Natalia kommt wieder.
München hat nicht so das beste Internet. Total logisch, oder?
Ich bin gerade auch ein bisschen auf Twitter unterwegs, weil da hatten wir ja vorab angeboten, Fragen zu stellen. Und die eine würde sich hier sehr gut anschließen. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um als Autor oder Autorin bei einer Agentur unterzukommen?
Ja, man muss ein Projekt anbieten können. Also man muss schon etwas geschrieben haben, was wir uns ansehen können. Also es war, glaube ich, auch die Frage, ob man schon ein vollständiges Manuskript anbieten muss. Und da haben wir es eigentlich ganz gerne so, dass Autoren, die schon veröffentlicht haben, wo man einfach schon ein Portfolio sich angucken kann und weiß, wie derjenige schreibt, da reicht uns in der Regel auch eine Textprobe. Mhm. Wenn es ein ausführliches Exposé gibt oder die Idee einfach so ausgereift ist, dass man weiß, wo die Reise hingeht damit. Aber bei Debütautoren würde ich immer sagen, bitte das vollständige Manuskript anbieten, damit man auch weiß, diese Person kann wirklich ein Buch schreiben. Und das ist jetzt nicht einfach nur so eine fixe Idee. Man schreibt mal 20 Seiten, die sind vielleicht ganz nett, aber dann braucht man weitere 5 Jahre, um dieses Buch zu beenden oder so. Also damit kann man dann schwer arbeiten, ja, würde ich sagen.
Da. Und nehmen wir jetzt mal an, jemand ist bei euch unter Vertrag gekommen. Wie sieht die Arbeit dann aus? Also was macht ihr mit den Autorinnen, mit den Autoren, mit den Texten?
Also die haben sich ja mit einem bestimmten Projekt bei uns beworben, auf dessen Basis wir den Autor dann aufgenommen haben. Und dann entweder ist das Projekt schon so weit, dass du tatsächlich damit direkt an die Verlage gehen kannst, oder es passiert auch, dass man Autor aufnimmt, weil man Potenzial in dem Projekt sieht, das aber vielleicht noch nicht in diesem Zustand an die Verlage schicken möchte. Dann schickt man dem Autor dann zum Beispiel eine Liste mit Überarbeitungsvorschlägen. Wenn das Projekt dann so weit ist, dass man sagt, so, wir können jetzt an die Verlage, dann wird es halt geschickt an die entsprechenden Lektoren und dann hofft man auf ein Angebot.
Fiese Frage. Das ist mein Zuständigkeitsbereich hier beim Podcast. Was heißt denn, wenn ein Manuskript Potenzial hat?
Das passt nämlich auch zu einer Frage, die wir auf Twitter hatten. Wie roh darf ein Manuskript sein, wenn man es euch schickt?
Also es muss nicht perfekt sein, das ist ganz klar, weil wir sind in dem Moment quasi die erste Instanz, der Verlag ist dann nochmal die zweite Instanz und wenn gekauft wird, das wird ja nicht so 1:1 veröffentlicht, da gibt es ja auch nochmal das Lektorat, aber wir müssen schon sehen können, dass die Idee auf dem Markt irgendwie verkäuflich ist und dass sie natürlich auch gut ist, der Schreibstil, da muss auch nicht alles perfekt sein, das wird alles, kann alles überarbeitet werden, aber man muss schon sehen, der oder diejenige kann schreiben, die kann einen mitnehmen.
Ja, also jedes Projekt, das wir annehmen, muss uns halt irgendwie überzeugen und dafür müssen wir brennen, weil man kann natürlich nur was verkaufen, was man selber auch toll findet. Das ist irgendwie das Wichtigste. Also wenn ein Manuskript jetzt noch nicht hundertprozentig steht, dann muss halt irgendwie die Idee dahinter gut sein oder man muss an den Autor glauben und denken, dass er oder sie das hinkriegt, dass das gut zu entwickeln und gut zu schreiben.
Welches der Projekte im letzten Jahr, nehmen wir mal die letzten 12 Monate, hat euch so richtig nachhaltig bewegt, beeindruckt, zum Heulen gebracht? Sucht euch was aus.
Deutsch oder Lizenz?
Beides.
Dann nehme ich eine Lizenz. The House in the Cerulean Sea fand ich großartig. Von TJ Klun, das erscheint, ich weiß nicht wann, das ist ja noch nicht so lange verkauft, aber bei den Kollegen im Heine Verlag. Das ist ganz, ganz groß. Jenny weint.
Jenny weint, Jenny hat ein Auge darauf geworfen.
Ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch. Das ist, Siehst du, ich finde gar keine Worte.
Verstehe ich. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, ja. Das stimmt.
Und ich freue mich schon sehr drauf und ich hoffe, das hat Erfolg in Deutschland. Der Autor verdient es sehr und es ist einfach ein schöner Titel für Jung und Alt und herzerwärmend. Ich freue mich.
Ja, ich musste gerade mal kurz überlegen. Ich glaube, ich muss dich auch wieder zum Weinen bringen, Jenny. Und bei mir wäre es wahrscheinlich Rambreaker von Victoria Aveline.
Warum haben wir euch nochmal eingeladen?
Ja, das ist echt das Schlimmste, weil man in einer Auktion verliert und das Buch nicht bekommt. Man betrauert es echt lange.
Es gibt so einige Projekte, denen ich wirklich hinterher trauere. Und die zwei sind ganz vorne auf meiner Top-5-Liste der betrauernden Projekte. Also, ja.
Ja, aber ich meine, ihr seid da ja in guter Gesellschaft. Also das waren wirklich tolle Projekte, die viele Verlage haben wollten. Und letztlich können wir es halt leider nur in einen verkaufen. Aber das fand ich, war einfach mal wieder ein tolles Projekt, weil es einfach irgendwie jüngere Leser abholt, aber auch ältere Leser und ich dann immer hoffe, dass es einfach nochmal so einen Fantasy-Push mit sich zieht.
Du hast gerade gesagt, man kann es nur an einem verkaufen. Wie entscheidet ihr denn, an welchen Verlag das geht? Beziehungsweise einerseits natürlich in der Auktion, andererseits an wen schickt ihr das? Also wie entscheidet ihr, wer das zu Gesicht bekommt?
Also wir haben natürlich viele Referenztitel, wo wir schauen können, ähnlicher Fantasy-Titel ging an die und die Verlage oder Lektorinnen, die fanden das toll, dann schicken wir es doch mal an die. In der Fantasy gibt es naturgemäß jetzt nicht so viele Verlage, an die man schicken kann. Und man hat da halt seine festen Ansprechpartner. Also da wissen wir eigentlich immer schon relativ genau, wem wir schicken.
Okay, ich moderiere kurz. Wir haben leider jemanden auf dem Weg verloren. Natalia kommt nicht mehr zu uns. Das Internet ist komplett weg.
Sie kommt hoffentlich irgendwann mal wieder mal schauen. Ich habe nur nebenher mal aufs Telefon geschaut. Schreibt etwas verzweifelt. Naja, mal schauen. München kommt hoffentlich wieder.
Es passiert. Wie sieht es denn jetzt bei euch aus aktuell mit Corona und der Messe? Wie denkt ihr, wird da der Lizenzhandel ablaufen? Weil normalerweise war die Frankfurter Buchmesse ja immer ein sehr wichtiger Punkt für den Lizenzhandel.
Also vorher hattest
du... Was habt ihr geplant?
Ja, du hattest es halt auf eine Woche konzentriert, diese Woche im Oktober. Das findet ja jetzt nicht statt. Wir haben stattdessen virtuelle Ersatztermine mit Klienten sowohl als auch mit deutschen Verlagen. Und der Unterschied ist wirklich, vorher hattest du diese eine Woche und jetzt zieht es sich über Wochen und Wochen. Ich glaube, wir haben über die nächsten 6 bis 7 Wochen haben wir Termine. Ja, das, die Klienten aus den USA, die kannst du dann natürlich auch erst ab 16 Uhr sprechen. Das heißt, es verlagert sich auch ein bisschen nach hinten in den Abend rein. Aber ansonsten, da werden wie sonst die Listen besprochen, mit den Verlagen wird besprochen, was wir im Angebot haben. Also in der Hinsicht ändert sich jetzt nichts, sondern einfach, es findet jetzt virtuell statt und über einen sehr viel längeren Zeitraum.
Wie kommen denn die Lizenzen zu euch? Weil das ist für mich so eine komplette Blackbox schon immer. Also irgendwie bieten mir Agenturen als Lektorin englischsprachige Manuskripte an, aber die müssen ja erstmal bei euch landen. Wie passiert das?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig von außen, das nachzuvollziehen, wen wir eigentlich vertreten und was wir anbieten. Das ist immer so ein kleines Geheimnis für sich und erschließt sich uns manchmal auch nicht so ganz. Nein, also wir haben natürlich Klienten, die wir vertreten. Das sind englische Agenturen, amerikanische Agenturen und auch Verlage. Und die haben ihre Rechtelisten, die sie uns schicken und die Titel, die da aufgelistet sind, die können wir anbieten. Also wir vertreten als Beispiel zum Beispiel Scholastic, HarperCollins in den USA, also die Kinder- und Jugendbuchliste, Grand Central, Macmillan. Also wir haben halt einerseits große Verlagsklienten, aber auch viele Agenturen, die halt Projekte haben.
Und die arbeitet ihr selbst dann auch nochmal alle durch? Das heißt, vor der Messe schlaft ihr eigentlich nicht?
Genau, also vor der Messe fordern wir immer die. Ja, vor der Messe fordern wir immer die Rechtelisten an, die gehen wir dann durch und aus diesen Rechtelisten suchen wir uns die vielversprechendsten Titel unserer Meinung nach und packen die auf unsere eigene Hotlist. Und diese Hotlist nehmen wir dann mit auf die Messe. Also normalerweise haben wir dann immer diese Liste in Frankfurt und arbeiten die bei unseren Treffen durch. Und jetzt schicken wir die halt vorab per E-Mail und reden dann über Microsoft Teams online darüber.
Ich fürchte nur, wir kommen jetzt über diese eine Frage von Twitter, kommen wir nicht hinweg. Also die muss ich jetzt stellen, die ist höchst relevant von einem ehemaligen Gast aus dem Fantastic Brunch, deswegen hat sie höchste Priorität. Die Frage stammt von Sebastian Pierling und sie lautet, welche Sonnenbrillenmarke bevorzugen AgentInnen? Also?
Also ich möchte meine Marken erst dann verraten, wenn ich ein Angebot von Herrn Pierling auf dem Team habe. Ich bleibe dabei.
Okay, das finde ich fair, aber wir haben die Frage gestellt, also hier genau, wird nichts unterschlagen.
Vollständigkeit halber. Und wir hoffen einfach, dass Sebastian jetzt ein Angebot abgibt vor der Messe, oder? Und dann laden wir ihn wieder ein und euch auch und dann wird es spannend.
Genau, auf jeden Fall, also machen wir das.
Gut, ich glaube, die Twitter-Fragen sind wir tatsächlich damit schon durch.
In der Tat.
Das heißt, wir können jetzt über Fantastic sprechen.
Endlich!
Gibt es in der Fantasy noch andere Besonderheiten, was die was den Lizenzhandel oder generell auch die Vertretung von deutschsprachigen AutorInnen betrifft? Ihr habt schon gesagt, es gibt sehr wenige AnsprechpartnerInnen. Gibt es noch etwas, was anders ist als beim Rest?
Schwierig. Sarah, willst du vielleicht was dazu sagen, während ich noch nachdenke?
Finde ich tatsächlich auch schwierig. Es ist halt, also der hauptsächliche Unterschied ist tatsächlich, du hast nicht so viele Verlage, denen du schicken kannst. Löwe hat ja jetzt auch das Fantasy-Programm dicht gemacht. Das heißt, damit fällt wieder ein Verlag weg. Und dementsprechend, also bei Lizenzen ist es generell so, du arbeitest mit dem, was du kriegst. Du kannst da ja jetzt nicht sagen, so, das möchte ich nicht rausschicken, das du musst halt gucken, hat es Chancen auf dem Markt, ansonsten kannst du dem Klienten auch sagen, dafür sehen wir keine Chancen, das schicken wir nicht raus. Aber allgemein arbeitest du ja nicht irgendwie an der Lizenz, außer dass du es rausschickst. Und bei den deutschen Autoren, dadurch, dass der Markt so klein ist, leider für die Fantasy, müssen wir auch ein bisschen gucken, wen wir aufnehmen, wenn es wirklich ein reiner Fantasy-Autor ist. Also einfach dadurch, dass die Chancen so klein sind, der Markt so klein, können wir jetzt nicht wahnsinnig viele Fantasy-Autoren aufnehmen. Es ist ein bisschen was anderes, wenn es sozusagen Hybrid-Autor ist, wenn er vielleicht New Adult und Fantasy und kann auch noch Frauenunterhaltung, aber kann vielleicht auch noch Krimi. Wenn es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, dann ist das was anderes, als wenn es ein reiner Fantasy-Autor ist. Aber ansonsten wüsste ich da jetzt keinen Unterschied.
Wie sieht denn das im Moment aus? Seht ihr Trends, gerade jetzt vor der Messe, die irgendwie ganz aktiv sind oder wo ihr irgendwie denkt, okay, wir kriegen jetzt wahnsinnig viele Vampire, weil Stephanie Meyer was Neues rausgebracht hat.
Also letztes Jahr hätte ich gesagt, so ein bisschen Richtung Urban Fantasy, das sieht man ja auch dieses Jahr in den Publikationen. Ja. Ich weiß gerade nicht, ist es Laura Kneide?
Ja.
Zum Beispiel, oder letztes Jahr war ein Messetitel, der dann gut wegging. Da weinst du, glaube ich, auch ein bisschen, Jenny. Burn the Dark von S.A. Hunt. Das erscheint, ich glaube, nächstes Jahr bei Blanc Vallée.
Was soll denn das?
dieses Jahr ist bisher ein bisschen mau.
Okay.
Muss man ganz ehrlich sagen. Also du hast natürlich großen Titel wie den Paulini. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein bisschen mau, was aus den USA kommt. Oder du hast halt viele Folgebände von einem Band, der schon verkauft wurde, da kommt dann Band 2, 3, 4. Aber ich habe tatsächlich auf den bisherigen Messelisten von den Klienten noch nichts gesehen, wo ich gesagt hätte, geil, den muss ich haben.
Gibt es ein anderes Genre, wo ihr sagen würdet, da hat man im Moment ganz gute Chancen als Autor? Also jetzt abseits der Fantastik, dass man sagen würde, hey, gerade.
Ja, also wenn man das gut kann, dann hat man gute Chancen im Frauenroman, in der sogenannten Frauenunterhaltung. würde ich sagen, in der jungen Frauenunterhaltung, ja.
Darf die einen fantastischen Touch haben dann? Das würde ja zu dem passen, was du eben gesagt hast, Sarah, oder? Also, dass man so ein bisschen fantastisches Element reinbringen kann? Oder muss das reine Frauenunterhaltung sein?
Also, was halt gerade gut läuft, ist dieser New Adult-Bereich. Mhm. Aber das ist halt wirklich ohne jegliche Fantastik.
Ja.
Es ist halt dieses Liebesgeschichte, wo du dann auch Band 2, 3 hast und Hauptprotagonisten von Band 2 sind eben Charaktere aus Band 1 etc. pp. Das läuft ganz gut. Mhm. Wobei das mittlerweile auch schon so überschwemmt wird, dass du da wirklich eine gute Idee haben musst, die sich absetzt von all den Büchern, die mittlerweile auf dem Markt sind. Aber da jetzt noch ein fantastisches Element.
Okay, ich werde umschulen.
Nein, aber ich glaube schon, dass die Urban Fantasy mit einem kleinen romantischen Touch schon noch laufen kann. Also ich hatte letztes Jahr so ein bisschen die Hoffnung, dass The Witcher das noch alles so ein bisschen beflügelt und jetzt mehr Fantasy gelesen wird, so richtig, richtige Fantasy. Aber weiß ich nicht, das hat sich irgendwie nicht ganz so entwickelt, wie ich mir das erhofft hatte. Also The Witcher, die Bücher an sich sind natürlich wahnsinnig gut gelaufen zu dem Zeitpunkt, aber das hat sich jetzt irgendwie nicht so ausgeweitet, hatte ich den Eindruck.
Das sah ja auch die neue Verpackung super aus, ne?
Ja.
Großartig sah das aus. Lux veröffentlichte ja jetzt diese Midnight Chronicles. Da haben wir vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass das den Fantasy Market, auch wenn es schon eine Nische von der Fantasy ist, ist ja sehr romance-lastig teilweise, aber dass das das vielleicht so ein bisschen beflügelt. Diese Urban Fantasy Schiene. Ansonsten gibt es ja bei Goldman, glaube ich, die Cassandra Clare. Aber die veröffentlichen die halt auch schon seit Jahren und natürlich veröffentlichen die dann auch die Folgebände. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass Burn the Dark da ein bisschen was macht auch. Und diese Midnight Chronicles, die holen ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe ab. Also auch diese typische Lux-Zielgruppe, die dann mit in die Fantasy genommen wird.
Ja, das sieht man auch an der Gestaltung. Also da werden nicht irgendwie Fantasy-LeserInnen angesprochen, sondern das ist schon sehr romance-lastig. Nur gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und ich fürchte, wir haben uns ein bisschen verquatscht, ihr Lieben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zu meinem liebsten Teil über. Welche Empfehlungen habt ihr so für uns?
Ich habe meine schon erwähnt mit The House in the Cerulean Sea und Burn the Dark. Und zum dritten, da kannst du, glaube ich, ganz, ganz gut was sagen. Das ist nämlich, das habe ich dank dir gelesen, das ist der Luke Arnold. Der ist ja Schauspieler bei, wo ist es, Black Sails. Die Serie gucke ich nicht, aber du hattest mir das empfohlen. Ich habe es gekauft, gelesen und fand es großartig, weil es halt diesen absoluten Harry Dresden von Jim Butcher Wife hat. Und das finde ich großartig. Also ich fand es richtig gut. Aber da kannst du, glaube ich, mehr zu erzählen, weil du hast es eingekauft für Drömer, gell?
Ja. Oh, ich liebe dieses Buch so sehr.
Ihr müsstet Jennys Gesichtsausdruck sehen. Jedes Mal, wenn es um diesen Titel geht, egal in welcher Lebenslage, nicht nur beim Fantastic Brunch.
Ja. Ach, ich mag dieses Buch so gerne, weil es ist ein Fantasy-Roman, das spielt in einer High-Fantasy-Welt, die ihrer Magie beraubt wurde. Das heißt, diesem Fantasy-Roman fehlt komplett die Magie, aber sie gab es mal. Und es ist mehr so ein Ermittlungsroman. Die Hauptfigur ist komplett abgewrackt. Und es ist halt einfach, es ist alles so richtig dreckig und düster und ein bisschen traurig. Und ich habe es geliebt. Ich habe es einfach geliebt. Alles daran. Habe ich jetzt nicht gut zusammengefasst. Ich bin wahnsinnig schlecht darin, Geschichten zusammenzufassen, aber...
Ich bin richtig auch so schlecht darin. Und darum dachte ich, du machst das.
Und es kommt jetzt gerade raus, oder?
Im Oktober.
Okay.
Es erscheint leider gleichzeitig mit meinem Buch. Das heißt, ich muss mehr Werbung für Luke Arnold machen als für mein Buch, aber das ist schon okay. Okay.
Also ich habe von Luke Arnold noch nichts gehört. Dein Buch sehe ich jeden Tag überall. Von daher, es läuft.
Yes. Was hast du uns mitgebracht, Katrin?
Ich habe extra geschaut, dass ich keine doppelten Sachen aufliste. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Also aktuell höre ich gerade das Sandman-Hörspiel auf Audible. Das gefällt mir super gut. Ich habe mal mit den Graphic Novels angefangen, aber habe irgendwie noch nicht alle zusammen Und dachte, ich höre jetzt einfach mal in das Hörspiel rein. Und das ist ganz, ganz großartig, finde ich. Das wird erzählt von Neil Gaiman. Und es sind auch viele bekannte Schauspieler dabei. Das kann ich sehr empfehlen. Und ein weiteres Audible-Hörspiel ist Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Das gefällt mir auch total gut, weil ich so diese Cyberpunk-Welt total gerne mag gerade. Daran anschließend habe ich letztens einen ziemlich coolen Film gesehen auf Amazon Prime. Upgrade heißt der. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da spielt ein Schauspieler mit, den ich immer mit Tom Hardy verwechsel. Der heißt Logan Marshall Green, aber sieht aber exakt so aus wie Tom Hardy.
Googeln wir das gleich.
Wirklich. Es gibt bestimmt Memes dazu. Also der sieht wirklich so aus. Der heißt Logan Marshall Green. Und der Film heißt Upgrade. Das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung aus John Wick meets Avatar, um es mal knapp zusammenzufassen.
Okay, ich muss es sehen.
Also ich fand es richtig großartig. Es hat mich total überrascht, weil ich nichts erwartet habe und auch nichts von diesem Film jemals gehört habe, aber der ist wirklich toll. Und dann noch ein Indie-Tipp, den ich irgendwann mal zufällig gefunden habe. Das ist ein russischer Märchenfilm, der heißt Dragon, Love is a Scary Tale. Das ist so ein bisschen Die Schöne und das Biest mit Drachen.
Oh mein Gott,
Drache hattest du mich.
Ja, voll.
Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Film und überraschend toll mit den Effekten. Also den fand ich richtig schön. Was habe ich noch? Genau, Peppermint. Wollte ich auch noch mal empfehlen. Das habe ich auf deine Empfehlung hin eigentlich gelesen, weil es auch lustigerweise ein Familienprojekt ist, habe ich mit Sarah festgestellt. Wir haben es vermittelt, ihr habt es gekauft und Sarahs Autorin Carina Schnell hat es übersetzt und meine Autorin Katharina Mittmann hat die Übersetzung redigiert. Deshalb musste ich es natürlich lesen und ich fand es großartig. Es hat mich so ein bisschen an Pans Labyrinth erinnert, ohne zu spoilen, aber ihr wisst wahrscheinlich warum.
Ja,
ja, das fand ich sehr verstörend, aber sehr großartig.
Das war das allererste Buch, das ich bei Knauer eingekauft habe. Ich war irgendwie einen Monat Lektorin und dann kam ich an und war so, ich hätte jetzt ein Projekt gefunden, das ich haben möchte. Es ist Horror, aber schon sehr heavy. Und dann habe ich den Inhalt zusammengefasst und alle haben mich angeschaut, so, okay, wenn du das machen möchtest, so, ja, ich will. Ja. Und bei dir, Michelle, was gibt's Neues?
Ich bin gerade mal wieder bei Harry Dresden dran, weil ich da noch nicht ganz am Ende bin. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe verpasst, dass im Juli der Band, ist jetzt 16 rausgekommen ist. Und zwar vollkommen von mir unbemerkt. Also brauche ich
meinen Lesefluss den nächsten. Im September kommt schon der nächste. Du musst dich ranhalten. Im September kommt schon der nächste.
Ja, ja, eben. Und zwischendurch muss ich noch ein bisschen arbeiten und so. Also ich muss mal gucken.
Ja.
Gut. Dann.
Jenny, hast du jetzt ein Buch genannt oder irgendeine Empfehlung? Möchtest du dich hier irgendwie raus? Was? Oder was? Luke Arnold reicht, denkst du?
Luke Arnold reicht.
Ja.
Also meine Empfehlung wären Luke Arnold und Peppermint gewesen.
Nichts Doppeltes.
Ja, na gut.
Ja, was kann ich noch erzählen? Ich habe ein wahnsinnig tolles Abschiedsgeschenk bekommen von Drömer Knauer. Einerseits Whisky, das war sehr gut. Andererseits eine sehr umfassende Marvel-Comics-Sammlung, in die ich jetzt eingestiegen bin. Und jetzt kann ich behaupten, ich habe Marvel-Comics gelesen und finde sie sehr, sehr gut.
Ja,
und ich werde... Ich
hasse unseren Internetanbieter. Ich hasse ihn so sehr.
Dann, Natalia, welche Empfehlungen hast du uns mitgebracht?
Bitte nicht sie Internet. Ich glaube, das ist die einzige Empfehlung, die ich heute noch so auf die Reihe kriege.
Okay. Ich habe gerade ein Loblied auf das Abschiedsgeschenk gesungen und wie toll die Comics sind, die daraus gesucht wurden.
Ach, das freut mich wirklich sehr. Hier liegt auch noch viel Wahnsinn, wenn unsere Vertretertagung die nächste Woche stattfindet, was gerade alles frisst. Aber ich habe mir tatsächlich ja auch ein paar da mitbestellt und hier liegt noch die Winter Soldier Comics, auf die ich mich dann auch freue.
Schick.
Gut.
Dann kannst du ja das nächste Mal berichten und wir sind am Ende angekommen.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es tut mir sehr leid, dass ich euch verpasst habe. Aber wir lesen und hören uns. Hat es schon jemand gesagt?
Und sehen uns vielleicht bei der Online-Konferenz.
Nein.
Genau.
Nein. Ja. Das darfst du machen.
Okay, dann als Schlusswort: bleibt fantastisch.